Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 16. Juli 2024. Ja, das sind eben auch die Vereinigten Staaten, das Land der Kontraste am Samstag, der Vulkanausbruch des Hasses, die fürchterlichen Szenen von Butler, Pennsylvania, ein Mordanschlag, ein versuchtes, aber zum Glück gescheitertes Attentat auf den früheren amerikanischen Präsidenten Donald Trump und heutigen Präsidentschaftsbewerber. Trump allerdings bewies unglaublichen Mut, Geistesgegenwart und auch Würde unter Feuer. Es ist jetzt schon sozusagen in die Ikonografie der amerikanischen Kulturgeschichte eingegangen, wie da der frühere Baulöwe, der Unternehmer und höchst umstrittene Ex-Präsident gewissermaßen in neue Stratosphären des Heroismus aufstieg in diesen schrecklichen Sekunden und Minuten da während der Wahlkampfveranstaltung. Das Bild einer großen Zerrüttung letztlich, ich meine, das ist das Symptom, wenn jemand schießt, wenn sozusagen der ganze aufgestaute Hass sich da in Schüssen löst, aber eben nur wenige Tage später an ihrer Parteiversammlung in Milwaukee, in Wisconsin, haben die Republikaner dann wieder ein ganz anderes Bild der Vereinigten Staaten geliefert. Ausgelassene Freude, populäre Rockmusik, die Klänge einer Band während der Sprechpausen, Nomination des Vizepräsidenten J.D. Vance, der Schriftsteller, der frühere Finanzinvestor, und selber auch eine hochinteressante, schillernde Persönlichkeit. Ich habe ihn übrigens mal kennengelernt. Wir waren eine Woche zusammen in Frankreich an einer gemeinsamen Tagung. Ein sehr ruhiger, bedachtsamer Mensch, sehr klug, sehr intelligent. Er hat die Yale University mit Bestnoten abgeschlossen als Jurist, kommt aber aus ärmlichen Verhältnissen und hat dieses Leben, diese Eindrücke, auch diesen Aufstieg in seinem Bestseller Hillbilly Elegy hat er verdichtet. Und das Ganze ist ja dann auch von Netflix, glaube ich, verfilmt worden. J.D. Vance, jetzt also der Vizepräsidentschaftskandidat, ein früherer Trump-Kritiker, der Trump sogar mal als amerikanischen Hitler bezeichnete, aber spricht eben auch für den ehemaligen Präsidenten und nochmaligen Präsidentschaftsbewerber, dass er eben so eine Persönlichkeit zu sich an die Seite genommen hat als Vizepräsident. J.D. Vance, 39 Jahre alt ist er, aber eben insgesamt, und das finde ich eben das Versöhnliche, das finde ich das Großartige, wie hier bereits wieder diese Katastrophe des Samstags gewissermaßen zum Lichtblick umgewandelt wird, diese Trotzreaktion. Das gibt es ja oft in solchen Momenten, wenn man etwas ganz Schlimmes erlebt, dann kann das eben auch Kräfte mobilisieren. Und das ist ja meine Hoffnung. Ich hoffe mehr als eine Hoffnung, dass eben die Vereinigten Staaten gesunden an diesem Mordanschlag, an diesem Mordattentat, und dass dieses ganze Getöse, das Gebrüll, diese politische Korrektheit, der Moralismus, den wir in den letzten Jahren gesehen haben und der eben von den Vereinigten Staaten auch auf Europa überschwappte, der sozusagen das Zeitzeichen unserer eigenen dekadenten Kultur geworden ist, dass das jetzt irgendwie sich verscheuchen lässt. Also Sie sehen es, ich bleibe da immer bei meiner optimistischen, zuversichtlichen Sichtweise, und die Zuversichtlichen, die gewinnen sowieso, die Zuversichtlichen haben immer recht, denn früher oder später stellt sich die Zuversicht als berechtigt heraus. Die Pessimisten haben meistens nur auf kurze oder mittlere Frist recht. Die Pessimisten sind die Optimisten sind die, die eben langfristig richtig liegen. Also der große Parteiauftakt, die Parteiversammlung in Wisconsin. Trumps Rede wird am Donnerstag erwartet. Und es ist nach meinen Informationen nicht mehr möglich, an diesen Parteitag gelangen zu können. Jetzt auch die Sicherheitsvorkehrungen natürlich massiv nach oben geschraubt. Nach unseren Kontakten ist es also schwieriger, als in einem WM-Fußballfinal da noch Tickets, Zugangskarten zu ergattern. Mal sehen, unsere Leute sind auf jeden Fall dran in Zürich. Weitergehen die Spekulationen, die Schuldzuweisungen an die Adresse der Geheimdienste. Und da muss man sich einfach vor Augen führen, dass der Hauptverantwortliche für die Sicherheit eines früheren Präsidenten, das ist der Amtsinhaber Joe Biden. Er ist der Chef. Er hat dafür zu sorgen, dass Trump nichts passiert. Man liest jetzt darüber, dass er den gewünschten verstärkten Personenschutz zurückgewiesen habe. Auf Ersuchen der Trump, also das Ersuchen ging aus von Trump, aber Biden wies es zurück. Und viel Kritik wird da auch an der Security-Chefin laut, einer Frau, die in der Vergangenheit auch dadurch aufgefallen ist, dass die Geschlechterquoten gefordert hat. Und das ist natürlich auch wieder so eine typisch woke Zeiterscheinung. Man hat übrigens gesehen, bei diesen Special Agents, da waren ja auch Frauen dabei. Eine dieser Frauen hat es im Verlauf eben dieses dann gescheiterten Attentats trotz mehrmaligen Anläufen nicht geschafft, eine Waffe in ihrem Holster zu versorgen. Bei einer anderen hatte man den Eindruck, es war wichtiger, dass sie ihre Sonnenbrille rechtzeitig wieder justieren konnte. Verstehen Sie mich recht? Ich meine, es gibt sicherlich super taffe Frauen, die sich da als Personenschützerinnen eignen, aber in mir drinnen melden sich da einfach etwas unbequeme Stimmen zu Wort, die da Zweifel äußern an diesem Gender-Wahnsinn oder an dieser Gender-Ideologie, vor allem dann, wenn man sie anwendet, zum Beispiel auf den Sicherheitsbereich. Natürlich, es gibt auch andere Theorien, es gibt die Streitkräfte Israels, wo Frauen und Männer gemeinsam dienen. Ich will hier keine Theorie aufstellen, aber das wäre sehr interessant, das mal etwas genauer unter die Lupe zu nehmen, ob da die Sicherheitseffektivität sich gesteigert oder geschmälert hat in den Vereinigten Staaten nach Einführung dieser sterilen Geschlechterquoten, was ja sowieso immer etwas Widersinniges ist, wenn sie mit Quoten, wenn sie mit starren Vorschriften so quasi nach altkommunistisch planwirtschaftlicher Manier vorgehen wollen oder vorgehen müssen. Trump, also offiziell nominiert jetzt als Präsidentschaftskandidat durch die Republikaner und mit Akklamation ebenfalls ins zweithöchste Amt gehoben, J.D. Vance. Das muss man sich auch mal vor Augen führen. Der Mann hat einen Bestseller geschrieben, ist dann relativ spät in die Politik eingestiegen und jetzt sollte Trump gewinnen, worauf die Wettbüros setzen, auch die Aktienmärkte, viele politische Beobachter, dann wäre er also nur noch einen Schritt vom mächtigsten Amt auf der Welt entfernt. Und man geht übrigens auch schon davon aus, dass J.D. Vance gewissermaßen als Nachfolger, als Ziehsohn von Trump gewissermaßen da ins Weiße Haus geholt werden könnte. Ich bin ja nicht so negativ, im Gegenteil, was die Aussichten einer zweiten Amtszeit für Donald Trump angeht. Sein erster Durchlauf war ja erfolgreich, wirtschaftlich erfolgreich. Wir hatten keine großen Kriege. Allerdings ist es Trump damals eben nicht gelungen, quasi durchzustoßen in die Umlaufbahnen eines Ronald Reagan, der auch ein taffer Präsident war, auch nicht mehr der Jüngste, der es aber irgendwie geschafft hat, diese harten Kanten und auch zum Teil seine ideologische oder grundsatzgefestigte Haltung, die eben nicht mit jedem Windhauch sich umstoßen ließ, dass dieser Ronald Reagan eben diese Härte unter einer Samtschicht humorvoller, großväterlicher Menschlichkeit verbergen, tarnen konnte. Und diese Fähigkeit ging Trump in der ersten Amtszeit ab. Er war ja geradezu ein Weltmeister darin, die Leute gegen sich aufzubringen. Vielleicht erleben wir jetzt auch eine Transformation, eine Veränderung des Kandidaten. Er soll ja seine Rede für den Parteitag umgeschrieben haben von einer harten Attacke gegen die Biden-Administration. Jetzt Trump der Versöhner. Das wird in unseren Medien natürlich karikiert. Ich habe gelesen heute Morgen in der NZZ, Trump Trump gibt den Versöhner. Also er wird da immer noch als Schauspieler so leicht abfällig dargestellt. Ja, da schleicht sich etwas bei unseren Medien, dieser routinierte Teutonenton da der eingeschliffenen Häme ein. Das ist nicht so letztlich Comilfo in der Schweiz. Wir sind ja eigentlich weniger da die Sarkastiker und die Ironiker und die Zyniker, die sich da sozusagen aus dem Hochsitz des falschen Bewusstseins ihrer moralischen Überlegenheit über alles lustig zu machen haben, was da im Ausland kreucht und fleucht. Das sind andere kulturelle Einflüsse, die sich hier zur Geltung bringen. Xherdan Shaqiri, das ist ein großes Thema heute Morgen auch in den Schweizer Medien. Der ursprünglich aus dem Kosovo stammende Superfußballer mit seinen Traumtoren an Weltmeisterschaften und Europameisterschaften. In Erinnerung bleibt natürlich sein Fallrückzieher da. Vor einigen Jahren, ich glaube 2016 war es, dann jetzt natürlich dieses absolut geniale Tor auch an der EM. Xherdan Shaqiri mit 32 Jahren ist fertig. Vielleicht auch etwas gekränkt, weil er da nicht so richtig zum Zug kam bei diesem Durchgang, hat aber trotzdem bleibende Spuren hinterlassen. Analyse zum Trump-Attentat. Trump ins Visier nehmen, altes Zitat von Biden, sorgt für heftige Reaktionen. Ja, die angeblichen Gralshüter des Anstandes sehen sich jetzt plötzlich angeprangert als Verbreiter des Hasses. Und es stimmt ja auch, die Mainstream-Medien, die Mainstream-Politiker, sie, die sich immer wieder da gewissermaßen aufs Podest stellen und die moralisierende Wohlanständigkeit feilbieten, sie gehörten zu den heftigsten Verleumdern und Verketzern von Donald Trump. Und so sehr ich für eine größtmögliche, auch provokative und zum Teil auch entgleisende Debattenintensität plädiere. Man darf da nicht mit pasteurisierten, mit desinfizierten, rhetorischen, mit salonfähigen Verlogenheiten auftrumpfen in der Politik. Das ist eben genau das Problem. Lieber etwas robust, lieber etwas Klartext. Aber wenn eben die Debatte in den sogenannten Moralismus hinein rutscht, in diesen moralischen Absolutismus, wo eben der Andersdenkende immer schon der Faschist ist, einen halben Millimeter davon entfernt, als Hitler bezeichnet zu werden. Trump ist jetzt auch schon ein Hitler, Putin ist ein Hitler, wer ist nicht alles ein Hitler heute? Daran sehen Sie, wie krank diese politische Korrektheit inzwischen geworden ist. Und die politische Korrektheit ist natürlich nicht ausschließlich, aber doch vorwiegend das Kampfinstrument der Linken und der, ja, der Netten, wie es in der Schweiz früher auch schon geheißen hat, in durchaus ironisierender Absicht. Dann aus Brüssel, um Himmels Willen, die EU, was ist aus diesem Apparat dort geworden? Ist das sozusagen die innere Entwicklungslogik oder ist das einfach ja, die Dekadenz, die zivilisatorische Verwahrlosung der aktuell tonangebenden Elite, darüber könnte man jetzt diskutieren. Ursula von der Leyen auf jeden Fall hat da auf die eigene Art gewissermaßen einen Boykott gegen Ungarn ausgesprochen, weil da der Ministerpräsident Viktor Orban das Sakrileg, die Gotteslästerung gewissermaßen, die von der Leyen, die EU-Lästerung begangen hat, über Frieden zu reden mit Zelensky, mit Putin, mit Xi Jinping, und das vertragen sie nicht in Brüssel, und jetzt wollen sie da die Ratspräsidentschaft der Ungarn vermiesen, die hochrangigen Politiker sollen da nicht mehr teilnehmen dürfen, nur noch Beamten. Ich meine, was ist das für ein Kleinkind? Karierter Haufen dort oben. Aber wir müssen ja dankbar sein, gerade auch als Schweizer, als EU-skeptische Schweizer, dass sich dieser Verein da oben nun dermaßen, also bis auf die Unterhosen und noch mehr, auszieht. Also splitternackt steht da der Kaiser in Anführungszeichen da, und alle, die es noch nicht gemerkt haben, denen dürfte es jetzt auch allmählich auffallen. Also die EU mit Boykottmaßnahmen, während Viktor Orban gleichzeitig ein Schreiben aufgesetzt hat mit Vorschlägen zu Handen der EU-Politik, der EU-Funktionäre, wie sie das Geschehen in der Ukraine wieder in den Griff bekommen könnten, wie sie das sozusagen aufs Friedensgleis zurückbringen könnten. Und Das ist ja eigentlich die Absurdität des Ganzen, dass jemand, der sich für den Frieden einsetzt, jetzt boykottiert wird in der Europäischen Union. Und da hat ein Berater von Viktor Orban, Balázs Orbán, nicht verwandt, zweifellos recht, wenn er sagt, in Brüssel wollen sie den Krieg. In Brüssel wollen sie den Krieg, ganz offensichtlich, sonst würden sie nicht dermaßen auf den Viktor Orban losgehen. Ja, Artikel über J.D. Vance, ich habe bereits darüber gesprochen, erstaunlich ausgewogen im Tagesanzeiger. Das zeigt, dass sich jetzt also auch die etwas linker gestrickten Kollegen da darauf einstellen, dass in den USA vielleicht ein Wandel stattfinden konnte. Ja, Trump spielt den großen Versöhner, nicht gibt den großen Versöhner, spielt den großen Versöhner. Das ist die hämische Schlagzeile in der Neuen Zürcher Zeitung. Mehr Neutralität oder mehr NATO? Nun, Wolf Linder, der sozialdemokratische Hochschulprofessor, der emeritierte, der nun in der NZZ ein Plädoyer schreibt von linker Seite, von sozialdemokratischer Seite für die Neutralität. Er ist ja zusammen mit Pascal Lotta, der ist Ihnen bekannt, den habe ich hier auch schon interviewt, ein Vertreter eben jener von links kommenden Neutralitätsoffensive, also nicht sozusagen das Blocherlager hier am Werk, sondern eben auch von sozialdemokratischer Seite. Sehr wichtig, finde ich toll, dass sich hier der Wolf Linder so engagiert. Die ETH verdreifacht die Gebühren für Ausländer. Ich glaube, das war überfällig, wenn Sie in den Vereinigten Staaten an einer Uni studieren wollen, die das Standing hat einer ETH, dann müssen Sie sehr tief in die Tasche greifen, außer Sie sind so genial, Sie sind so klug, dass Sie mit Stipendien ausgestattet werden, sonst wird das teuer. Wir verschleudern gewissermaßen die Hochschulbildung ans Ausland. Was bekommen wir dafür? Ja, von der EU zum Beispiel Boykotte gegen unsere Universitäten. Also die Schweizer sind bisweilen auch die Weltmeister der Selbstverzwergung. Ist übrigens auch eine sympathische Eigenschaft, dass wir eben nicht so machtvoll und machohaft auftreten im Ausland. Wir sind eben eher etwas einfühlsam. Wir sind natürlich durch die Vielsprachigkeit mit empfindlichen Antennen ausgestattet. Und die offene Feldschlacht, die liegt dem Schweizer sowieso nicht so. Lieber schieben wir, wenn es dann die anderen übertreiben, ein paar Baumstämme und ein paar Felsen aus dem Hinterhalt, um die feindlichen Truppen da am Moorgarten in den See zu befördern. Das ist eher etwas die schweizerische Taktik. Klar, weil wir auf engem Raum leben, sind wir natürlich dazu verpflichtet und manchmal auch verdammt, immer sehr freundlich, vordergründig zu sein. Wobei, wir sind ja durchaus ein nach außen friedliches Volk, nach innen allerdings durchaus auch zerstritten. Meine Damen und Herren, dies meine morgendlichen Gedanken und Überlegungen zu den Nachrichtenschlagzeilen. Jetzt geht es dann bei mir auch wieder weiter hier in Moskau mit Interviews. Ich habe bereits aufgeschaltet Ivan Timofejew, sehr interessant, ein zweiteiliges Interview. Wir haben zunächst über Sanktionen gesprochen, dann aber auch über den Krieg in der Ukraine. Ich habe mit dem Politologen, mit dem Erforscher internationalen Beziehungen Fjodor Lukjanov gesprochen, auch sehr interessant. Einerseits über den Krieg, die Orbán-Initiative, dann aber auch sehr lange über Präsident Putin, auch über das Attentat, den Zustand der Vereinigten Staaten. Und ich werde noch eine ganze Reihe von Interviewpartnern hier vor die Kamera bringen. Und eben auch natürlich das Geschehen jetzt, das sicherlich die größte Story der jetzigen Zeit ist natürlich dieses Attentat, die Folgen und eben vielleicht der Aufstieg Donald Trumps zu einer Art griechischem Helden. Wir wollen sehen, ich halte Sie auf dem Laufenden.